100 Tage Joe Biden und die Märkte feiern eine Party. Noch nie hatte ein Präsident in seinen ersten Tagen im Weißen Haus eine berauschendere Wirkung auf die Wall Street. Um mehr als 15% sind die Kurse an der New Yorker Börse seit dem Machtwechsel in Washington gestiegen. Seit Bidens Sensationswahlsieg im November waren es sogar 25%. Was ist da los? Warum macht ausgerechnet Joe Biden, der Demokrat, der Klimafreund, der Steuererhöher, die Anleger so glücklich? Wird das Glück von Dauer sein? Oder kommt irgendwann das böse Erwachen? Das alles besprechen wir heute mit unserem Kollegen Roland Lindner. Er ist FAZ-Wirtschaftskorrespondent in New York. Er hat die Börsen und die Unternehmen genau im Blick. Und damit herzlich willkommen zur 8. Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Maja Brankovic.
Und ich bin Inken Schönauer.
Schön, dass Sie heute dabei sind an diesem Dienstag, den 4. Mai. Ja, Inken, wir nehmen heute mal ein Jubiläum zum Anlass, um über den großen Teich zu schauen. Genauer gesagt in die USA und an die Wall Street. Seit 100 Tagen ist Joe Biden jetzt Präsident und die Märkte, die sind super happy, richtig?
Ja, super happy ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Und das Lustige ist, dass die Märkte ja überall seit Monaten völlig außer Rand und Band sind. So als wäre Corona irgendwie überhaupt gar kein Thema mehr. Auch beim deutschen Leitindex DAX gibt es immer mal wieder Seitwärtsbewegungen. Aber im Prinzip geht es seit Monaten nur nach oben. Und so ist es auch in Amerika. Die Investoren lieben Aktien.
Ja, und sie lieben ja gerade anscheinend wirklich vor allem auch amerikanische Aktien. Kannst du uns ein, zwei Beispiele nennen, bei dem es jetzt so richtig gut lief in den letzten 3 Monaten seit dem Machtwechsel?
Ja, also da sind zum einen natürlich klar Tech-Werte, aber zu den absoluten Gewinnern gehören die Finanzdienstleister. Der Branchenindex dazu ist seit der US-Wahl um 44% gestiegen. Und wenn wir uns tatsächlich mal Einzelwerte dazu angucken, dann steht Goldman Sachs mit fast 76% oder JP Morgan mit über 40% im Plus. Da werden deutsche Banken richtig blass.
Ja, allerdings. Aber jetzt mal im Ernst, ist das jetzt Joe Bidens Verdienst oder erntet er einfach nur, was andere gesät haben?
Ja, da muss man tatsächlich wohl fair sein. Teils, teils. Biden ist als Präsident sicherlich viel weniger erratisch. Das merken wir ja hier in Deutschland als Beobachter auch. Und vor allem sehr viel verlässlicher als Donald Trump. Und die Märkte mögen einfach keine Unsicherheit. Ein großer Teil der Wahrheit ist aber auch, dass es, egal wo, derzeit einfach viel zu wenig Alternativen zu Aktien gibt. Jedenfalls dann, wenn man ordentlich Rendite einfahren will.
Also spontan fällt mir ja die alte Regel ein, dass Börsianer sich ja eigentlich eher einen Republikaner im Weißen Haus wünschen. Niedrigere Steuern, weniger Regulierung, insgesamt wirtschaftsfreundlicher. Und dann kommt Joe Biden. Und auf den ersten Blick bestätigen sich ja auch die Befürchtungen. Er ist sofort wieder dem Klimavertrag beigetreten. Er will die Steuern erhöhen. Und trotzdem bleiben alle turbo gelassen. Wir sehen, es gibt ziemlich viele offene Fragen. Und die wollen wir jetzt mit unserem FAZ New York Korrespondenten besprechen, der da viel näher dran ist als wir. Hallo Roland, schön, dass du da bist.
Hallo Maja, hallo Inken.
Ja, während Inken und ich ja hier schon seit längerem in Frankfurt festsitzen und darauf warten, dass es hier endlich mal wieder zurückkehrt, das schöne Leben, sitzt du, Roland, ja in New York und wie man so hört, geht da ja gerade alles wieder los. Also das Leben wird ja immer lebenswerter bei euch und das nicht nur, weil du in New York bist. Erzähl uns doch mal deine Eindrücke. Was ist da gerade jetzt auch mal jenseits der Wall Street los?
Ja, also wie du sagst, ich habe hier so annähernd so langsam alle Freiheiten der Welt, also sehr überspitzt gesagt. Die Zeichen stehen hier tatsächlich auf Öffnung, ganz, ganz klar. Es gibt fast jeden Tag irgendeine News, die noch etwas mehr erlaubt, was vorher nicht erlaubt war. Noch mehr Leute in den Restaurants, eine noch höhere Kapazität, als wir das bislang hatten. Letzte Woche kam dann Bürgermeister de Blasio und sagte, ab 1. Juli darf alles aufmachen. Und das war ein echt großer Moment, weil es betrifft nun wirklich alles betreffen. Restaurants, Theater, Konzerthallen, was auch immer. Und gerade wenn man sich vor Augen führt, wie schlimm es uns am Anfang erwischt hat und wie früh es uns auch am Anfang erwischt hat. Und es gab ja nun wirklich aus New York ganz, ganz schreckliche Bilder am Anfang. Und deswegen fühlt sich das jetzt fast surreal an, dass man auf einmal den Eindruck hat, die Krise scheint jetzt fast so ein bisschen vorbei zu sein. Ich war am Wochenende einkaufen in der Stadt, bin an der Fifth Avenue entlang gelaufen und fand es wirklich frappierend, wie viel da auf einmal los war, wie viele Leute wieder auf den Straßen waren. Also das hat sich wirklich wahnsinnig geändert. Ich war in einem Sportladen und da sagte mir der Mann hinter der Kasse, man hört jetzt wieder die Autos hupen. Und das Hupen ist ja eigentlich New Yorker Soundtrack, treibt mich auch immer zum Wahnsinn. Aber das hat man natürlich im letzten Jahr eher nicht gehört. Was man da mehr gehört hat, waren heulende Sirenen von den Notarztwagen. Aber jetzt wird wieder gehupt. Und hat sich wahnsinnig geändert. Aber also ich will jetzt schon auch beschwichtigend hinzufügen, wir sind nicht zu 100% zurück, geht auch gar nicht. Also wenn man sich überlegt, wovon New York vor allem abhängt, wir hängen ja nun wahnsinnig ab in diesen ganzen Wolkenkratzern, die wir haben, da müssen die Leute ins Büro, müssen arbeiten gehen und das hat sich natürlich wahnsinnig geändert, wo alle von zu Hause aus arbeiten im letzten Jahr und das ist auch immer noch nicht zurück, wie es früher war.
Glaubst du denn, dass New York wieder so sein wird, wie es vorher war? Oder ist das, was jetzt mit Corona passiert ist, einfach so einschneidend gewesen, dass es auch sehr lange dauern wird, bis diese Stadt so wieder diesen Flair hat, wie es bis Corona praktisch hatte? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube grundsätzlich den Flair, den New York hat von dieser pulsierenden Metropole, ich glaube, der wird schon sehr schnell zurückkommen. Den Eindruck hat man jetzt schon, dass sich das Leben ziemlich, ziemlich regt. Wenn man einfach auf den Times Square geht, was da für wie viele Leute da auf einmal wieder sind. Aber es gibt fundamentale Probleme, die eben stark mit Corona zu tun haben. Und wir alle wissen noch nicht, wie das Arbeiten in der Zukunft aussieht. Und eine Stadt wie New York, die eben all diese vielen Büros und all den vielen Wolkenkratzern hat, ist darauf angewiesen, dass Leute ins Büro gehen. Der Chef von JP Morgan, Jamie Dimon, hat kürzlich gesagt, der ist zwar eigentlich ein großer Fan des Büros, aber auch er glaubt, dass JP Morgan am Ende nur 60%, glaube ich, der Bürofläche oder der Stühle brauchen wird, die sie vorher hatten. Und das beeinflusst dann natürlich auch den Immobilienbedarf. Und das schlägt sich natürlich direkt auf eine Stadt wie New York nieder. Es gibt alle möglichen Denkmodelle, dass man sich vielleicht auch überlegen muss, so Immobilien eine andere Nutzung zuzuführen. Also zum Beispiel auch Wohnungen draus zu machen oder andere gewerbliche Sachen. Das ist wirklich alles noch nicht beantwortet. Eine andere offene Frage ist noch, was ist mit dem Tourismus? Das ist wahnsinnig wichtig für die Stadt und der hat sich auch noch nicht erholt. Auch wenn jetzt im Juli alles aufmacht, die Broadway-Theater, die wichtig sind für den Tourismus, die machen erst im September auf. Und das ist ein Grund, warum viele Leute nach New York kommen. Und deswegen, also wir sind noch nicht bei 100% und wir müssen da erst mal gucken, wie lange es dauern wird. Und manche Sachen könnten langfristig sein.
Ich finde, es ist ein schönes Stichwort, dieses, wir sind noch nicht bei 100% und man hat ja so den Anspruch, irgendwann wieder dorthin zu kommen und dann darüber hinaus zu gehen. Wenn wir jetzt aber an die Börse gucken, und das ist ja der Anlass unseres Gesprächs, der eigentliche, dann sind ja die 100%, beginnend von Januar oder Februar 2020 ja schon weit hinter uns gelassen. Also wir sind ja schon lange über die Erholung hinausgeschossen. Und wenn wir uns da angucken, jetzt seitdem Joe Biden an der Macht ist, was an der Wall Street passiert, wir hatten es ja im Eingang gesagt, es ist ja eigentlich nicht zu fassen. Was hat Joe Biden jetzt mal in diesem Gesamtgemenge Corona-Spurt, den wir hier gerade sehen, was die Anleger so optimistisch macht und vor allem, was hat er, was sein Vorgänger im Weißen Haus, Donald Trump, nicht hatte?
Genau, der gleiche Vorgänger, der gewarnt hat vor den Wahlen, es wird einen Crash geben, wenn Biden gewinnt, das hat er ganz oft gesagt. Wahrscheinlich würde er heute sagen, wenn man ihn fragt, der Boom ist kein Biden-Boom, sondern das ist eigentlich ein Trump-Boom, weil es ist eigentlich hat er das noch zu verantworten. Richtig ist natürlich, wie du auch schon sagst, das die gute Entwicklung an der Börse fing ja nicht am Anfang November an, als Biden gewählt wurde, oder auch nicht am 20. Januar, als er ins Amt kam. Das hat sich auch vorher schon erholt. Aber es wurde halt seither noch besser. Also der Dow Jones war zum ersten Mal über 30.000 Ende November, als klar war, dass Joe Biden Präsident sein würde. Und es ist tatsächlich ziemlich irre, wie du sagst, dass wir weit über das Niveau von vor der Krise hinaus sind, gerade auch bei Unternehmen, die total von der Krise betroffen waren. So ein Unternehmen wie Uber ist besser als vor der Krise. Ein Unternehmen wie Disney ist auch nahe einem Rekordstand, obwohl die ganzen Freizeitparks immer noch weitgehend leer sind. Also das ist wirklich nicht zu fassen. So genau, du fragst, was hat Biden? Biden hat natürlich einige Sachen angestoßen, die wahnsinnig gut aus Börsensicht sind. Und also die Stimuluspakete stehen natürlich ganz, ganz, ganz vorne. Das Rettungspaket, das erste, was erstmal dazu diente, die unmittelbaren Corona-Effekte aufzufangen. Und jetzt kommt ja ein Billionenpaket nach dem nächsten oder soll zumindest kommen, wenn es durch den Kongress kommt. Es kommt das große Infrastrukturpaket und dann soll ein großes Familien-, Sozialpolitik-Paket kommen. Und das heißt, es gibt einen großen Finanzierungsschub und der wird auch in den Kassen am Ende von vielen Unternehmen landen und der ist am Anfang bei vielen Verbrauchern gelandet, die jetzt ihr Geld ausgeben. Und insofern sind das natürlich alles Sachen gewesen, die gut für die Börse waren. Und das andere ist natürlich, Amerika ist viel schneller als Deutschland mit dem Impfen vorangekommen. Und deswegen habe ich auch in New York jetzt all die Freiheiten, über die wir gerade gesprochen haben. Und das hilft natürlich der Wirtschaft.
Ja, und es ist letztlich ja auch vieles eine Frage der Alternativen, auch in Amerika. Ne? Das sehen wir ja in Deutschland eben auch. Wo sollen die Leute auch ihr Geld rein investieren? Das befeuert den Aktienmarkt natürlich in Amerika ja auch schon seit vielen Monaten, wenn nicht gar Jahren. Ne? Das ist ja vermutlich auch einer der Gründe, dass man halt einfach da stetig aufwärts geht.
Klar, hat bestimmt was damit zu tun, wobei Amerikaner sind natürlich, wie wir alle wissen, ein sehr konsumfreudiges Volk. Insofern, wenn sie Geld bekommen, extra Geld, dann fließt das oft direkt in einen neuen Fernseher oder Vergleichbares. Aber klar, ein Nebeneffekt ist bestimmt, dass auch mehr investiert wird. Ja.
Jetzt haben wir die Verbrauchsgüter, die Konsumgüter schon angesprochen. Gibt es denn noch andere Sektoren, die du da jetzt ausmachen kannst, die wahnsinnig von Biden jetzt auch vielleicht auch speziell von Biden profitiert haben in den letzten Monaten?
Ich meine, manche Sachen, die natürlich grundsätzlich auf Linie seiner Politik oder der Politik der Demokraten sind, ist sowas wie erneuerbare Energien. Natürlich, er hat ja eine ganz andere Klimapolitik als jetzt sein Vorgänger. Pharma hat sich auch nicht so schlecht geschlagen, wobei das ist so ein bisschen eine zweischneidige Sache. Einerseits ist natürlich ist die Pharmabranche im Moment eine wahnsinnig wichtige Branche angesichts der Gesundheitskrise und profitiert auch davon. Und was sie natürlich auch gut findet, ist, dass unter Biden es einen eher wissenschaftsfreundlicheren Kurs wieder gibt, als wir den unter seinem dem Vorgänger hatten. Was tendenziell negativ ist bei den Demokraten, ist, dass die natürlich versuchen wollen und Biden wohl auch versuchen will, die Arzneimittelpreise zu drücken. Das kann gut sein, das hat aber eigentlich auch Trump schon immer versucht. Insofern ist das jetzt nicht unbedingt was schlechter geworden ist. Also aus Sicht der Pharmabranche ist das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Vielleicht noch eine kleine Statistik habe ich gesehen. Man sagt ja immer, dass die Demokraten seien eher schlecht für Unternehmen und für die Börse und Republikaner seien besser. Aber es ist die Realität, es sieht ganz anders aus. Es gibt so eine Erhebung von Charles Schwab von dem Finanzdienstleister und die haben gesagt, dass seit 1932 ist der S&P 500, also der große Börsenindex, unter Demokraten um mehr als 700% gestiegen. Unter Republikanern aber nur um 370%. Also das ist ein Mythos, dass irgendwie Republikaner...
Wie kannst du das erklären?
Börsenweisheiten gelten eben doch nicht, ne? Das muss man an der Stelle dann nochmal sagen. Da machen wir ja, nochmal eine ganz eigene Folge zu. Wie lustig, ja.
Ja, kommt doch anders, als man denkt. Ja. Ich weiß es nicht. Aber also oft ist es ja so, auch die Demokraten hierzulande sind ja eigentlich nicht so super linksprogressiv, sondern in einem zutiefst kapitalistischen Land wie Amerika sind auch die Demokraten, was die Wirtschaftspolitik betrifft, schon auch ein bisschen näher an der Mitte. Das hat sich schon in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert und es gibt einen sehr, sehr starken linken Flügel bei den Demokraten mittlerweile, aber auch die Demokraten sind tendenziell schon eher Mainstream. Vielleicht hatten sie manchmal auch gutes Timing, Bill Clinton in den 90ern zum Beispiel.
Wenn du jetzt gerade die fehlende Linksheit im Vergleich zu unseren europäischen Demokraten ansprichst, da würde ich gerne nochmal auf die Steuerpläne von Biden eingehen, die ja doch ziemlich heftig klingen, zumindest auf Papier. Also die Kapitalertragssteuer für die reichsten Amerikaner soll ja dann doch sich, ich glaube, fast verdoppeln. Und wenn das alles so kommt, das dürfte ja doch den einen oder anderen in den Vereinigten Staaten zum Schwitzen bringen. An der Börse gab es trotzdem nach der Ankündigung nur ein leichtes Hüsteln. Ist das vielleicht ein Zeichen gerade, dass die Stimmung einfach so, ja, fröhlich, so partyhaft ist, dass selbst solche Drohungen gerade den Rausch nicht eindämmen?
Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, ja. Und womöglich auch, dass manche sich vielleicht denken, es wird am Ende vielleicht gar nicht so schlimm kommen, wie man sich das zuerst denkt. Und gerade dieser ganze Steueraspekt, also Biden will ja auch, dass die Unternehmenssteuer, die Trump so wahnsinnig gesenkt hat, dass die wieder hochgeht von 21 auf 28%. Und dass auch die Reichen ab einem, ich glaube, $400.000 Einkommen oder sowas, dass deren Spitzensteuersatz auch nach oben gehen soll. Man muss erst mal sehen, wie das alles durch den Kongress kommt, inwiefern das wirklich Realität wird. Aber also stimmt schon, das ist ein wichtiger Teil seines Plans. Also er will ja seine ganzen Billionenpakete, dass die den Amerikanern zugutekommen sollen, die müssen ja irgendwie finanziert werden. Und das nicht nur mit Defiziten, sondern er will ganz klar höhere Steuern erheben.
Also wenn man dich jetzt um einen Blick in die Glaskugel bittet, wenn sie denn doch anders kommen, die Steuerpläne, als gerade erwartet, könnte dann doch noch das böse Erwachen an den Börsen kommen? Wird sich da doch nochmal eine Reaktion abzeichnen, die das Ganze nach unten drücken wird?
Vielleicht eines Tages, also kann schon sein. Aber gut, vielleicht schlägt das Pendel jetzt auch einfach wieder ein bisschen zurück und muss es zurückschlagen, so wie es eben unter Trump total in die eine Richtung gegangen ist mit den Steuern, geht es halt wieder ein bisschen zurück. Und das ist vielleicht für die Unternehmen letzten Endes auch verschmerzbar. Also man wird sehen, also bestimmt ist das ein Unsicherheitsfaktor und ein Risiko.
In Sachen Pendelschwingen ist ja ganz interessant, dass auch die Bankenindustrie ziemlich gezittert hat vor Biden, weil sie dachten irgendwie, jetzt geht's doch wieder los mit der Bankenregulierung. Da war Trump ja sehr wohlwollend und man hatte so den Eindruck, gerade die deutschen Banken haben ja sehr, sehr neidisch auf die amerikanischen Branchen geblickt. Wenn man jetzt aber zum Beispiel, wir haben es vorhin schon besprochen, auf die Bankenwerte guckt, Goldman Sachs, JP Morgan, die gehen wirklich ab wie nix. Wird es mit der Bankenregulierung dann tatsächlich auch vielleicht gar nicht so schlimm, wie manche das vielleicht unter einem Demokraten Biden möglicherweise gedacht haben?
Müssen wir sehen. Also ich denke erstmal, dass die sich an der Börse gut schlagen. Das hat, also das Geschäft läuft halt einfach und das hat viel mit der momentanen Wirtschaft zu tun. Und es gibt Börsengänge, es gibt die ganzen Specs und es gibt Fusionen und es gibt die Firmen nehmen Kapital auf und brauchen Banken dazu. Also das Geschäft läuft halt einfach bombig. Insofern, das schlägt sich bestimmt in den Aktienkursen nieder. Was an Bankenregulierung kommt, ich glaube, das kann man ein bisschen schwer bisher beurteilen. Also es gibt so ein paar Personalien, die vielleicht darauf hindeuten, dass schon auf mehr Regulierung, also zum Beispiel der neue Chef von der Börsenaufsicht, SEC, aber ich denke, das wird erst die Zeit zeigen. Aber also bestimmt ist, kommt unter auf die Banken unter einem Präsidenten Biden mehr Regulierung zu als unter einem Präsidenten Trump.
Wie gesagt, an der Börse sieht man es derzeit noch nicht. Also echt eine gute Stimmung. Ich versuche es nochmal mit anderen, ja, nennen wir sie mal Verliereraktien, von denen man vielleicht gedacht hätte, Mensch, wenn Trump drankommt, dann wird es schwierig. Wir hatten vorhin schon das Thema Klimaschutz und klar, Ölwerte. Wenn man denken wird, dass Biden jetzt, hat er ja auch, hat man ja jetzt schon gesehen bei den Klimakonferenz, dass ihm das wichtig ist, setzt es auf die Agenda. Also sieht es doch für die eigentlich schlecht aus, oder? Also die müssen doch jetzt vielleicht tatsächlich fürchten.
Ja, aber der Zug ging natürlich ohnehin in die Richtung, zumindest aus globaler Perspektive. Wenn wir uns jetzt ExxonMobil, unseren großen größten Ölmulti hier angucken. Das war ja mal Amerikas teuerstes Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung lange, lange Zeit und ist auch eigentlich gar noch nicht so furchtbar lang hier. Und heute ist es weit davon entfernt. Ich glaube, die liegen bei 250 Milliarden Dollar noch. Apple ist jetzt, glaube ich, nahe an 2,5 Billionen. Das heißt, heute wäre quasi Apple fast 10-mal so wert, viel wert wie ExxonMobil, was ja irre ist. Und das hat nicht erst mit Biden angefangen. Sondern das hat viele andere Gründe. Und ExxonMobil ist eben auch ein Unternehmen, was den Zug so ein bisschen verpasst hat, was irgendwie erst später als zum Beispiel BP oder andere Ölkonzerne auch ein bisschen mehr auf Geschäfte gesetzt haben, auf grünere Geschäfte gesetzt haben. Die sind immer ihrem angestammten Ölgeschäft ziemlich treu geblieben. Und deswegen hat sich das vorher schon abgezeichnet. Aber grundsätzlich für ein Unternehmen wie ExxonMobil würde ich auch sagen, ist ein Präsident Biden bestimmt eher keine gute Nachricht.
Wir reden ja hier in Deutschland und vor allem auch in Europa ganz viel über das Thema Nachhaltigkeit und eben Klimaschutz und Unternehmen, die da rein investieren. Da hieß es ja sehr lange, na, auf Amerika brauchen wir da auch gar nicht zu warten. Die interessieren sich halt im Zweifel da auch nicht für, gerade weil sie auch einen Präsidenten an der Spitze hatten, der das Thema irgendwie nicht so hochhängt. Mal so prinzipiell für diese Branche und für dieses Thema Nachhaltigkeit, würdest du erwarten, dass da jetzt ein bisschen mehr Zug reinkommt? Viele haben dann allerdings auch gesagt, ja, nur weil der Präsident da oben ist in den Ebenen, darunter, da wird das natürlich schon auch ernst genommen. Ne? Aber trotzdem ist ja so, wer da oben irgendwie der Chef ist, gibt irgendwie die Richtung vor. Würdest du erwarten, dass da so langsam doch mehr Zug irgendwie reinkommt, dass das ja wichtiger wird, so wichtig wie das zu sein scheint in Deutschland oder auch in Europa?
Das würde ich schon vermuten und das kommt ja auch nicht nur aus dem Weißen Haus und nicht nur von der, das ist ja nicht der einzige Ort, wo eine Linie vorgegeben wird, das kommt ja auch von Unternehmen selber. Also ein General Motors, ein Autohersteller, ein eher traditioneller Hersteller, die haben ja kürzlich gesagt, die werden, ich glaube von 2035 an oder irgendwas, nur noch Elektroautos herstellen. Das ist ja jetzt nichts, was sie wegen Trump gemacht haben oder wegen Biden gemacht haben oder wovon sie sich durch Trump hätten abhalten lassen, sondern das hat ja nicht nur mit der grundsätzlichen Politik zu tun. Ich glaube, in Amerika sieht die Wirtschaft, was in der Welt passiert, und sie sieht es vielleicht klarer, als es der letzte Präsident gesehen hat. Und jetzt hat sie halt einen Präsidenten im Weißen Haus, der das eben auch etwas klarer sieht.
Eine andere Sache, die ja für viele Unternehmen jetzt nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa und eigentlich auf der ganzen Welt sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Welthandel funktioniert. Und Trump hat ja da doch die ein oder andere Handelsmauer hochgezogen, die dem ein oder anderen Unternehmen ganz schön Angst gemacht hat. Jetzt sieht es aber ja nicht so aus, dass Biden sich bisher viel Mühe gegeben hat, diese Mauern auch wieder einzureißen. Was ist da jetzt zu erwarten?
Er hat es ein bisschen, aber nicht so wirklich grundsätzlich. Wenn man sich die Rede anhört, die er gerade vor dem Kongress gehalten hat, da hat er gesagt, Buy American. Das hätte genauso gut Donald Trump vor ein paar Jahren sagen können. Er hat sogar zweimal hintereinander gesagt, Buy American, Buy American. Also insofern diese grundsätzliche Tendenz, ob man sie jetzt Buy American oder America First nennt, die ist unter Biden vielleicht gar nicht so viel anders wie unter Trump. Die Ausführung ist natürlich schon eine andere und dass Biden natürlich grundsätzlich mehr Wert auf Allianzen und ein bisschen einen konzilianteren Ansatz setzt. Das sieht man auch schon zum Teil. Irgendwie vor ein paar Monaten sind einige Zölle aufgehoben worden. Es ging da um diesen ewigen Konflikt zwischen Airbus und Boeing um Staatssubventionierung, und da zofft sich Amerika und Europa schon seit langer Zeit. Und unter Trump ist das eskaliert und beide Seiten haben Zölle übereinander verhängt. Und das hat man vor ein paar Wochen in gegenseitigem Einvernehmen zur Seite geschoben. Das ist jetzt erstmal weg. Und das heißt, es war zumindest schon mal ein Schritt in eine andere Richtung. Aber viele andere Sachen bleiben da schon noch. Also zum Beispiel die Stahl- und Aluminiumzölle sind immer noch da und sollen wohl auch erstmal da bleiben. Und die hat Trump gemacht und Biden macht sie weiter. Also insofern entfernt er sich da nicht völlig von seinem Vorgänger, auch wenn er netter daherkommt.
Lass uns doch zum Schluss tatsächlich noch mal kurz über das Thema Überhitzung sprechen. Also das ist ja auch ein Thema, auch hier in Deutschland an den Märkten und in Europa. Wie siehst du da diese Gefahr? Kann es möglicherweise sein, dass das dicke Ende jetzt schon bald kommt? Weil ja, irgendwann platzt dann doch wieder irgendeine Blase. Wir wollen nicht immer gleich schon wieder von der nächsten Finanzkrise sprechen, aber die Gefahren sind nun mal da. Du hast die Specs schon angesprochen. Darüber machen wir demnächst mal eine ganz eigene Sendung. Also es gibt ja so viele Unwägbarkeiten, von denen man ja nicht so richtig weiß, in welche Richtung geht's. Was meinst du? Also sehen wir dem nächsten Crash schon ins Auge?
Also manche Leute haben jetzt, also bei den, es werden jetzt gerade die ganzen Quartalsberichte vorgelegt, und gerade bei den Banken, so von den großen Bankenchefs, von dem Goldman-Chef Solomon und Jamie Dimon von JP Morgan, die waren mit Blick auf die Konjunktur extremst optimistisch und haben gesagt, also wir erwarten wirklich ein robustes Wachstum jetzt für einige Jahre. Also es deutete wirklich so auf ein Roaring Twenties Szenario hin, was die gesagt haben. Natürlich gibt es Risiken, nicht nur in Amerika, sondern überall. Natürlich wissen wir noch nicht genau, wie die Corona-Krise weitergeht, was die Varianten machen, ob sie uns nochmal einholen. Was die Finanzmärkte betrifft, wird oft über Inflationsgefahr gesprochen. Manche warnen davor, die FED sagt, wir haben das im Griff, und die Finanzministerin Janet Yellen hat auch gerade gesagt, irgendwie versucht zu beruhigen, hat gesagt, wir kriegen das in den Griff, aber grundsätzlich ist da schon eine Gefahr mit all dem Geld, was jetzt von den ganzen Stimuluspaketen kommt, gibt es eine gewisse Inflationsgefahr. Aber also im Moment würde ich sagen, stehen die Zeichen eher gut als schlecht.
Ich würde sagen, dann versauen wir die Party auch gar nicht, oder Maya? Und danken dir sehr fürs Gespräch und wünschen dir viel Spaß bei den Lockerungen und hoffen darauf, dass uns das auch bald ereilt. Danke, lieber Roland, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alles Gute nach New York.
Danke.
Ja, vielen Dank, Roland. Ja, es bleibt also spannend, wie es in Amerika weitergeht und was das auch alles für uns hier in Europa bedeutet. Inken, was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Roland?
Ja, ich fand das echt interessant und auch wirklich ermutigend, was der Roland zum Thema Klimaschutz gesagt hat. Also das haben wir ja hier jetzt auch schon gemerkt, dass das Thema in Amerika jetzt einfach mit diesem neuen Präsidenten sehr viel höher gehängt wird. Aber ich glaube, es bekommt da jetzt auch nochmal eine neue Ernsthaftigkeit, was natürlich auch für das Thema Anlage total relevant ist. Wenn man mal bedenkt, was wir hier in Deutschland und Europa mit dem Thema Nachhaltigkeit machen und schon immer auch so ein bisschen so der Hinweis war, ja, aber wenn die Amerikaner halt bei dem ganzen Thema nicht so richtig mitziehen, dann wird es auf Dauer einfach schwierig. Und ich finde, das sind durchaus ermutigende Zeichen, die der Roland uns da auch aus Amerika gesendet hat. Insofern, das finde ich schon echt interessant und auch gut, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, das war jetzt ermutigend. Gab es auch irgend so einen Aha-Moment, den du hattest in dem Gespräch?
Ja, totaler Aha-Moment sind die Börsenweisheiten. Also, dass wir hier seit Jahren davon ausgehen, dass eigentlich die Republikaner die besseren Präsidenten für die Börse sind und jetzt aber rauskommt, dass seit Jahren eigentlich die Demokraten die Kurstreiber sind. Also, da müssen wir nochmal einiges überdenken hier. Das finde ich schon echt erstaunlich. Maya, was meinst du? Was hast du so mitgenommen aus dem Gespräch mit Roland?
Ja, ich bin ja, wie ich ja schon in diversen vorangegangenen Folgen gesagt habe, eher von der risikoaversen Sorte. Und ich versuche dann immer so die lauernden Gefahren auch zu sehen. Und ja, dass er die Inflationsgefahr auch nochmal angesprochen hat, dass das nicht zu unterschätzen ist, wenn da jetzt so unfassbar viel Geld in die Märkte gepumpt wird. Und auch wenn die Fed beschwichtigt und sagt, sie hat das alles im Griff, finde ich das doch interessant, auch jetzt in den nächsten Monaten und Jahren auch zu beobachten, wie sich da die Raten verändern. Kommen wir jetzt noch zu unserer Abschlussrubrik, dem Ding der Woche. Inken, wir sind gespannt, was dir diese Woche aufgefallen ist.
Maja, ich habe heute was ganz Ausgefeiltes dabei. Mein Ding der Woche ist der BGH, der Bundesgerichtshof.
Oh wow, das ist aufregend. Was macht denn der BGH so Aufregendes, das dich so begeistert?
Ja, ich finde total irre, dass der BGH in einem Urteil festgelegt hat, dass die Banken nicht einfach so stillschweigend Gebühren erhöhen dürfen. Schweigen ist also keineswegs als Zustimmung zu werten.
Okay, klingt ja schon mal ja, einschneidend. Was heißt das jetzt für mich als Kontoinhaber?
Ja, da kommt eine ganz schöne Welle auf die Banken zu, denn die bisher gängige Praxis ist rechtswidrig. Und es könnte sein, dass manche Bank sehr viel mehr Geld zurückzahlen muss, als sie das momentan auch überhaupt denken. In der Branche ist sogar von einem richtigen Erdbeben die Rede.
Ja, klingt doch, als könnte das bald auch ein Thema für eine der nächsten Folgen sein.
Das müssen wir auf alle Fälle und unbedingt machen. Da können wir jetzt schon mal einen Teaser machen für eine der nächsten Folgen. Das wird ein Thema auf alle Fälle sein und bleiben.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wir sagen danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Zeit und das Interesse. Wenn Sie Fragen haben zur Sendung oder auch grundsätzliche Fragen oder Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf LinkedIn, auf Twitter oder auf Instagram. Wir freuen uns sehr, wenn Sie den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.
Alles Gute und machen Sie mehr aus Ihrem Geld.